Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Ost- und Westdeutschland stecken in der Beziehungskrise und das Theater bietet Familientherapie. In Schwerin wird eine neue Komödie geprobt, in der ostdeutsche Heimatgefühle und westdeutsche Irritation aufeinanderprallen. Kulturhaus Mon Amour heißt das Stück und wir sprechen gleich mit der Autorin Juliane Hendes darüber, wie sich Verständnis schaffen und Vorurteile abbauen lassen. Außerdem schauen wir auf einen Trend, der uns auch beim Theatertreffen in Berlin sehr bald beschäftigen wird. Immer mehr Bühnen setzen auf Soloabende virtuoser Darstellerinnen und Darsteller. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Performances? Wir haben nachgefragt. Das alles heute bei Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie steht es um das Verhältnis von Ost- und Westdeutschland? Offenbar nicht gut. Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung scheinen die Gräben immer tiefer zu werden in der Politik, genauso wie in den Familien. Was kann helfen? Vielleicht eine Komödie? Am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin wird jedenfalls gerade eine aberwitzige Familienaufstellung zwischen Vergangenheit und Gegenwart geprobt. Kulturhaus Mon Amour heißt das Stück und geschrieben hat es die aus Rostock stammende Dramaturgin und Dramatikerin Juliane Hendes. Schon seit einigen Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema. Am Hessischen Landestheater Marburg wurden ihre Stücke Aus dem Osten, aus dem Sinn und Liebe und Plattenbautenuhr aufgeführt. Jetzt hat sie dem Schauspielensemble in Schwerin ihre neue Komödie direkt auf den Leib geschrieben. Davon kann sie uns nun berichten. Herzlich willkommen bei Rang 1, Juliane Hendes.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Frau Hendes, Ihr Stück nutzt ja eine ganz klassische Dramensituation, also die Familienfeier, in dem Fall aus traurigem Anlass. Der Todesfall der Oma bringt eine Familie zusammen in einem leerstehenden Kulturhaus mitten in der mecklenburgischen Provinz. Jetzt müssen wir für unsere westdeutschen Hörerinnen und Hörer erstmal unseren Bildungsauftrag erfüllen, fürchte ich. Erklären Sie mal, was waren das für Institutionen, diese Kulturhäuser der DDR?
Kulturhäuser wurden tatsächlich in fast allen mittleren bis größeren Städten im ostdeutschen Raum oder in der ehemaligen Sowjetunion gebaut, um dort einen Ort zu haben, in dem man sehr vielen zur Gemeinschaft beitragenden Dingen nachgehen konnte. Also da wurden Konzerte veranstaltet, Theaterveranstaltungen, da wurden aber auch Nähkurse gegeben, da wurde politisch debattiert, da wurden Aktzeichnungskurse gemacht. Also wirklich das kunterbunte kulturelle Leben wurde da angeboten. Und vor allem, und das ist das Besondere an den Kulturhäusern, dass die auch sehr häufig im ländlichen Raum vorkamen. Das heißt, da war der Versuch, dass man im Prinzip das Besondere an urbanen Räumen, nämlich kulturelles Angebot, auch in den ländlichen Raum bringen konnte.
Das ist der Ort, an dem das Stück stattfindet, ein verlassenes Kulturhaus, naturgemäß. Mhm. Ich durfte das Stück schon lesen, das sehr amüsant ist. Es sind auch sehr liebenswürdige Figuren, die da zusammenkommen und sich natürlich streiten, nicht zuletzt über das, was ostdeutsche Identität heute bedeutet. Wie haben Sie diese Figuren entwickelt? Was musste da alles abgedeckt werden in dieser weit verzweigten Familie?
Also abgedeckt werden müssen war gar nicht die Aufgabe, sondern es war eher die Frage für mich, wie kann ich etwas abbilden, das mir sozusagen tagtäglich begegnet. Also ich habe eine sehr große ostdeutsche Familie und neige dann dazu, denen sehr auf den Mund zu schauen und zu hören, wie es denen geht, was sie umtreibt und wo es sie hintreibt, auch gedanklich und in ihrer Wahrnehmung von ihrem Leben in Ostdeutschland, in Deutschland, in der Welt. Und das wollte ich gerne einfangen und dementsprechend habe ich mir dann sozusagen Figuren ausgedacht, die das Spektrum meiner Familie aufzeichnen, genau.
Also dann wird sich Ihre Familie wiedererkennen, wenn sie in der Premiere sitzt. Ist das denn so, dass Sie schon vorgewarnt haben, dass da vielleicht auch nicht nur alles positiv abgebildet werden wird?
Ich glaube, also sie sind vorgewarnt, natürlich, aber ich muss sie auch nicht vorwarnen, weil sie wissen ja um die Situation im ostdeutschen Raum. Es ist tatsächlich sogar eher so, dass ich mir vorstellen kann, dass es sie sogar freut, dass da bestimmte Sachen auch benannt sind und gezeigt werden, die sie ja selber auch wahrnehmen. Also dass da sozusagen wie wirklich ein Spiegel stattfindet von dem, was sie selber umtreibt.
Was würden Sie denn sagen, sind die entscheidenden Themen, die dann auch wirklich in den Familien diskutiert werden und die gerade im Moment wichtig sind, auch um sie in so ein Stück hineinzubringen?
Also das ist sicherlich vielfältig und auch wahrscheinlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Ich habe bei mir in der Umgebung, und das betrifft auch nicht nur die Familie, sondern auch wirklich meinen erweiterten Freundinnen- und Bekanntinnenkreis, dass der Verlust von etwas, was man mal glaubt hat zu haben, sehr groß ist. Also der Verlust von Gemeinschaft, der Verlust von Orten, die was bedeutet haben, der Verlust auch von Traditionen, die etwas bedeutet haben. Und das auch tatsächlich in größeren Städten. Also ich komme ja aus Rostock und selbst dort ist das Gefühl von, das Lieblingsrestaurant hat zugemacht. Es gibt irgendwie die Kneipe nicht mehr, in die man gerne gegangen ist. Und das, obwohl das kulturelle Angebot in Rostock jetzt wirklich nicht schlecht ist, gibt es eben das Gefühl, dass Dinge verloren gehen. Und das wollte ich gerne einfangen in dem Stück.
Aber es geht ja auch wirklich um so ein sich belauern von Westdeutschen und Ostdeutschen ein Stück weit. Also so ein Gefühl von, wir verstehen uns auch wirklich nicht oder wir sehen das auch gar nicht gern, wenn jetzt die in den Westen gegangenen Familienmitglieder plötzlich zurückkommen. Diese Konflikte werden ja durchaus auch sehr stark im Stück thematisiert.
Ja, weil es da ein großes Misstrauen gibt, einfach einander dann auch zu begegnen. Also mit welchen Vorurteilen kommt dann jemand, der zwar im Osten geboren ist, aber im Westen gelebt hat, zurück in die Heimat? Oder eben, wie ist das, wenn jemand komplett westdeutsch sozialisiert ist? Wie reagiert er auf ostdeutsche Lebensgewohnheiten? Und das resultiert natürlich auch aus einer Form von Erfahrung, aber auch da aus Vorurteilen, ganz klar auf beiden Seiten. Und da wird sich dann schon ein bisschen belauert. Aber es birgt natürlich auch die Chance, sich sozusagen zu verständigen, wenn man es schafft, offen zu sein.
Hat denn da die Komödie vielleicht Möglichkeiten, die so ernstere Stücke zum Thema nicht haben?
Also ich hoffe es, ehrlich gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Aber Lachen hat natürlich immer etwas Öffnendes und etwas auch die Chance, etwas von weiter weg zu betrachten, was ja auch immer bedeutet, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, da die eigene Perspektive kurz zu verlassen und die andere einzunehmen. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht.
Ich habe schon gesagt, Sie haben mehrere Stücke über die ostdeutsche Heimat geschrieben und im Westen, in Hessen, aufgeführt. Wie sind denn da die Reaktionen gewesen? Gibt es in Marburg überhaupt ein wirkliches Interesse am Osten Deutschlands oder war das dann eine ganz exotische Veranstaltung für das Publikum da?
Interessanterweise war das Interesse sogar sehr groß. Mhm. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Es hängt zum einen damit zusammen, dass es tatsächlich gar nicht so wenig Menschen gibt, die aus Ostdeutschland weggezogen sind und in Marburg gelandet sind, die dann plötzlich auftauchten. Also wir haben auch dort recherchiert relativ viel und dann plötzlich outeten sich Menschen, die schon seit Jahrzehnten in Marburg leben, als Ostdeutsch und waren total glücklich darüber, dass das Thema jetzt auch im Theater war. Aber es gab auch sehr großes Interesse von Menschen, die westdeutsch sozialisiert sind und da sind wir dann ganz viel auch in den Austausch darüber gegangen, wie war die Wahrnehmung der Wende- und Transformationszeit aus westdeutscher Perspektive. Wir konnten aber auch ganz viel darüber sprechen, wie es aus ostdeutscher Perspektive war und hatten überhaupt nicht das Gefühl, dass es dort zu wie auch immer gearteten Abwertungen kam, sondern in diesem direkten Austausch miteinander auf Augenhöhe und auch mit persönlichen Geschichten war das ein total fruchtbarer Prozess, der auch weitergehen wird. Also da sind die beiden Intendantinnen in Marburg auch weiterhin dran, diese Themen in der Stadt zu platzieren, was toll ist.
Und jetzt wird ja sozusagen ein ähnlicher Versuch gemacht im Osten, also in Schwerin. Auch da wird es ja wahrscheinlich darum gehen, über dieses Thema mit einer Offenheit und mit einem gegenseitigen Verständnis auch zu sprechen. Ist das etwas, was Ihnen da auch besonders am Herzen liegt?
Ja, und es liegt mir vor allem da nochmal am Herzen, weil das ja ein Publikum ist, das ich auch ein bisschen besser kenne, weil ich aus Mecklenburg komme, dass ich wahnsinnig gerne möchte, dass sie sich wiedererkennen. Also, dass die Menschen im Zuschauerraum denken, ah ja, stimmt, das kenne ich, das denke ich auch. Oder nein, das sehe ich komplett anders, aber ich kenne jemanden, der das denkt. Und dass das von dort aus sozusagen auch wie so eine Art Reflexionsprozess vielleicht miteinander stattfinden kann, im Reden über die Figuren und über die Anliegen, die sie haben.
Regie führt Jakob Weiß. Sind Sie denn bei den Proben dabei? Wie wird das Ganze jetzt in Szene gesetzt? Sind Sie da involviert?
Also ich bin aus der Ferne involviert sozusagen. Also ich war bei der Konzeptionsprobe und habe mich sehr gefreut, das erste Mal die Stimmen von den KollegInnen in Verbindung mit meinen Figuren zu hören und gelesen zu bekommen. Das war ein toller Moment. Und genau, ich habe mich mit Jakob dann ausgetauscht. Und dann ist es aber so, dass wenn ich nur schreibe, ich mich dann gerne zurückziehe und die erstmal machen lasse. Ich möchte da deren Prozess nicht stören. Ich bin aber dann jetzt tatsächlich zum Ende der Proben wieder dort und gucke mir erste Durchläufe an und freue mich auch schon sehr drauf.
Wir haben es ja schon gesagt, wahrscheinlich wird keine Komödie die Risse in unserem Land kitten können. Aber was würden Sie sich denn wünschen? Wie sollten der Osten und der Westen miteinander umgehen insgesamt, unabhängig vielleicht auch vom Theater, um diese Familienkrise, die wir ganz offensichtlich miteinander haben, zu überwinden?
Also ich hätte zwei Wünsche tatsächlich, und zwar für die jeweilige Perspektive. Ich würde mir von westdeutsch sozialisierten Menschen wahnsinnig wünschen, dass sie mit einer Offenheit auf die ostdeutsche Realität gucken und die eigenen Vorurteile und Bilder von Klischees hinterfragen und vielleicht wahrnehmen, dass das, was sie als Klischee vielleicht wahrnehmen, Realität ist, gelebte Realität und auch schmerzhafte Realität. Und ich würde mir aus ostdeutscher Perspektive wünschen, dass man auch da reflektiert über das, was die tatsächliche Situation ist, sich nicht anguckt, was mal war, sondern was sein könnte, und vielleicht auch ein bisschen weniger die Schuld bei anderen zu suchen, sondern zu gucken, was können wir dann machen? Was ist die Stärke unserer Gemeinschaft? Was ist die Stärke von uns hier vor Ort? Was können wir ändern? So.
Juliane Hendes, ganz herzlichen Dank.
Sag's gerne.
Kulturhaus Mon Amour hat nächste Woche Freitag am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin Premiere, und zwar in der M-Halle. Auf vielen deutschen Theaterbühnen ist gerade ziemlich wenig los. Nicht, weil das Publikum ausbleibt oder weil das Bühnenbild streikt, nein, einfach weil nur eine Darstellerin oder ein Darsteller an der Rampe steht. Monologe, Einpersonenstücke, Soli, sie stehen gerade auf vielen Spielplänen und sorgen für ausverkaufte Vorstellungen. Auch beim Theatertreffen Anfang Mai werden sie ihren großen Auftritt haben. Doch was lieben Publikum, Theater und Kritik an diesen Einpersonenstücken eigentlich so sehr? Milan Prossig hat nachgefragt.
Alleine auf der Bühne. Durchgehend voll im Rampenlicht. Nie mal kurz im Schatten seiner SpielpartnerInnen. Niemand, mit dem man sein Bühnenfieber teilen könnte. Ein Ausnahmezustand für SchauspielerInnen.
Du bist alleine vorne und unten sitzen 400, 500 Leute und starren dich an und wollen jetzt was geliefert bekommen,
sagt Ursina Ladi. In Die Seherin steht sie alleine auf der Berliner Schaubühne. Lina Beckmann kennt das Gefühl auch.
Ich finde das furchtbar. Also es ist wie eine kleine Panik immer kurz vorher in mir, dass ich das jetzt ganz alleine bewältigen muss.
In Laios am Deutschen Schauspielhaus Hamburg musste Lina Beckmann das trotzdem. 90 Minuten alleine auf der Bühne stehen. So wie Maren Eggert.
Ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich muss mir irgendwo Getränke hinstellen und da möglichst auch noch irgendwie Traubenzucker reinmischen oder so. Weil es ist wirklich so, dass man so auf halber Strecke denkt, oh, ich brauche irgendwas, um hier weiter Kraft zu haben.
In Der erste fiese Typ am Deutschen Theater Berlin ist Eggert 90 Minuten lang Alleinunterhalterin. Warum werden an deutschsprachigen Bühnen gerade so viele Soli gespielt? Oft auch in ausverkauften Sälen und mit Lob von der Kritik?
Ich mag Solos sehr gern.
Vincent Koch ist Theaterkritiker und Mitglied der Jury für das Theatertreffen 2026. Er hat mitentschieden, dass dieses Jahr gleich zwei Soli zum Theatertreffen eingeladen sind. Fräulein Else in der Regie von Leonie Böhm am Volkstheater Wien, gespielt von Julia Riedler, und Serotonin, inszeniert von Sebastian Hartmann und gespielt von Guido Lambrecht in Potsdam. Was macht Soli interessant für einen Kritiker?
Ich finde es irgendwie eine andere Konzentration im Raum und auch eine, die man selber mitbringen muss. Manchmal gibt es ja so Figuren in Theaterstücken, die man nicht so gern mag, und dann kann man sich irgendwie auf die anderen konzentrieren. Dort hat man nur diese eine Person und muss sich auf sie konzentrieren.
Monologe, Einpersonenstücke und Soli, also als analoge Konzentrationsübung für SchauspielerInnen und Publikum, als Resilienztraining gegen unsere süchtig machenden Endgeräte. Kai Voges, Intendant am Schauspiel Köln.
Ich glaube, dass die Popularität der Monologe heutzutage weniger etwas mit einer zeitgeistigen Veränderung zu tun hat, sondern eher mit den neuen tariflichen Herausforderungen, denen die Theater sich gegenüberstehen. Ein Schauspielender auf der Bühne ist günstiger, als wenn wir 10 Schauspielende haben.
Ein Resultat von Sparmaßnahmen, also das Bühnensolo. Aber nicht nur. Kai Voges nennt noch einen zweiten Grund dafür, warum das Solo bei IntendantInnen und Ensembles gerade Konjunktur hat.
Durch die neuen Auflagen im NV-Bühne-Vertrag gibt es mehr Anrecht auf freie Tage. Das heißt, als Intendant, als Theaterleitung müssen wir schauen, wie schaffen wir auch mehr freie Abende den Schauspielerinnen und Schauspielern zu ermöglichen. Und so wechselt sich an meinem Haus das große Ensemblestück mit dem Monolog ab, so dass beim Monolog nur einer am Abend arbeiten muss und die anderen dann ihren freien Arm nehmen können.
Trotz seiner spärlichen Besetzung also ist das Solo vieles gleichzeitig. Lückenfüller im Dienstplan, Konzentrationsübung für Zuschauer und Grenzerfahrung für Darstellerinnen. Nach einer Spielzeit alleine auf der Bühne im Stück Laios mit zusätzlichen Gastspielen und Auftritten auf Festivals, berichtet Lina Beckmann, sei ihr Körper in den Streik getreten.
Das ist ja eine irre Anstrengung für den Körper, gerade so Rollen, wo man einfach weiß, man muss jetzt durchziehen und das ist für den Kopf und den Körper wie so ein Hochleistungssport, dass man dann doch sagen muss, ich schaff's gerade nicht, zwei hintereinander zu spielen oder fünf hintereinander.
Ursina Ladi berichtet davon, wie ihr noch kurz bevor der Vorhang aufging, die Stimme versagt hatte, dann aber rechtzeitig wieder zurückkam. Gott sei Dank musste sie ihrer Stimme wegen noch keine Vorstellung absagen.
Ich hatte nur tatsächlich eine Vorstellung, musste ich dann absagen, weil ich so einen Mageninfekt hatte. Das war die allereinzigste Vorstellung und ich habe sogar noch in Betracht gezogen und angeboten, ich spiele es mit Windel.
Wovon sie die Verantwortlichen an der Schaubühne dann doch abgehalten hätten. Die Erfahrungen von Lina Beckmann und Ursina Ladi machen deutlich, ob in den kommenden Jahren weiter so viele Soli in den Spielplänen stehen, hängt zum allergrößten Teil an den Solistinnen selbst. Und daran, ob sie Lust und Kraft haben, bis ans Limit zu gehen.
Milan Prossig über den Trend der großen Soloabende an den deutschsprachigen Theatern.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Stefan Hallmeier. Er ist Intendant des Lindenhoftheaters, das mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet wird, in der Kategorie Privattheater und Gastspielhäuser. Die Verleihung findet am 17. April im Haus der Berliner Festspiele statt. Seinen großen Theatermoment findet er in einem französischen Komödienklassiker.
Eine geniale Stelle in meinem Theaterleben eignete sich in einer Aufführung in Friedrichshafen am Bodensee. Das war Mitte der 90er Jahre. Wir spielten Der geizige Lavar von Molière in einer sehr guten schwäbischen Fassung von Thaddäus Troll und einer wirklich ausgezeichneten Inszenierung von Siegfried Bühr. Und da waren die Lacher so kollektiv inszeniert, dass in diesem Zelt, das total überlastet war, weil es war für 600 Leute, es waren aber 1000 drin und die ganzen Flure waren zugestellt, alles, was man heute nicht mehr darf. Und die Lacher des Publikums, die kollektiven Lacher des Publikums waren als Druckwelle auf der Bühne spürbar. Das war Wow-Effekt. Und eigentlich ist das, was wir mit Theater immer wollen, dass eben der Funke überspringt. Er ist nur in der Regel nicht so deutlich physisch spürbar als Druckwelle am eigenen Körper. Das war schon ein genialer Moment.
Stefan Hallmeier, Intendant des Lindenhoftheaters. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.